Dieser Podcast wird unterstützt von DM Bio. Kaugummi-Eis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Unter drei Namen könnten Sie meinen heutigen Gast kennen. Geboren wurde sie 1993 als Juliane Wieler, als die sie im schwäbischen Crailsheim nahe der bayerischen Grenze aufwuchs, nach der Schule Asien bereiste und Rechtswissenschaften in Berlin studierte. Hier wird sie bald Jule Wasabi, ein Teil des höchst erfolgreichen Deutschrap-Podcasts Schacht und Wasabi. Sie gewinnt als Produzentin ein paar Preise und wird 2021 zu Jule Lobo, als sie den Journalisten und Autor Sascha Lobo heiratet, mit dem sie in Weltrekordgeschwindigkeit drei Söhne bekommt. Da ist sie wieder, die drei. Zudem sind sie alle noch unter drei Jahren, also gäbe es auch mindestens drei Gründe, um trotz aller Liebe wahnsinnig zu werden, aber bislang scheint noch alles im Lot. Gemeinsam hostet das Paar den Podcast Feel the News. Hier in meinem Studio aber sitzt Jule endlich mal alleine und kann sich voll und ganz auf ihre Lieblingsthemen stürzen. Essen, Kochen, Genuss. Und so marschieren wir über Butterberge, an Ofenschlupferln vorbei, Streifen, Käsebrot, Cravings, stolpern gedanklich über gehortete Kuchenformen und Kochbücher und landen irgendwann bei einem Parmesanrad. Leider nur gedanklich, schade. Aber was für eine Reise. Herzlich willkommen, liebe Jule.
Hallo.
Wenn du mal eines Tages ein Problem haben solltest, einen Job zu finden oder dich finanziell irgendwie über Wasser zu halten, dann würde ich dir einfach raten, in die Butterlobby einzusteigen. Weil ich glaube, es gibt keine größere Fürsprecherin für Butter als dich. Wie kommt das?
Ich finde, dass Butter für was stehen kann, für Genuss stehen kann, auf eine Weise, wie das sonst kein anderes Lebensmittel kann, weil das ist irgendwie ein bisschen unvernünftig. Man hat noch diese ganzen Cholesterin-Debatten im Kopf und es macht jedes Gericht einfach besser. Ich finde, es gibt kein Gericht, das mit Butter schlechter ist als ohne. Was ich auch gut finde übrigens ist, dass es inzwischen eine gute vegane Buttervariante gibt. Also es gibt für alle die richtige Butter und es funktioniert und ein Rührei mit oder ohne Butter, da kannst du mal ein Butterbrot mit oder ohne Butter, da kannst du mal überlegen, wie gerade, lecker das ist.
Gerade bei einem Butterbrot ohne Butter.
Schwierig.
Aber sprichst du auf den Vegan-Blog an, den du so gut findest?
Ja.
Ah, okay, den nenne ich hier hin und wieder einfach mal, weil ich finde, dass diese gelungenen, sehr, sehr guten Produkte, die jetzt auch nicht von irgendeinem Riesen, ich glaube, da steckt jetzt nicht so ein Riesen-Lebensmittelkonzern dahinter, den kann man ruhig mal ein bisschen Schub verleihen.
Das stimmt total.
Die zahlen uns da nichts für, aber ich finde, also wenn sie das mal probieren möchten, ich kenne das aus dem Discounter, ich weiß nicht, in welchen Läden du das schon gesehen hast, das ist in so einem schwarzen Papier im Kühlregal und es wird vegan, also Vegan-Block geschrieben und damit kann man Leute auch wirklich in die Irre führen, die sagen, nee, ich schmecke das auf jeden Fall und ich kann auf meine Butter nicht verzichten.
Genau, und ich bin Butterliebhaberin, ich bin nicht vegan und ich kaufe das trotzdem regelmäßig, weil ich das einfach wirklich so ein kluges Produkt finde. Es schmeckt so sehr nach Butter, dass ich wärmstens dabei bleiben will zu sagen, Butter ist ein Lebensgefühl, weil sich das auch für vegane Menschen umsetzen lässt mit dem Vegan-Blog.
Butter hat, du hast es schon angedeutet, natürlich auch diesen Flirt mit der Unvernunft, was dir zu gefallen scheint.
Das finde ich total toll. Also ich finde, ich bin ein bisschen sauer auf Kate Moss, die mal gesagt hat, nothing tastes as good as skinny feels. Nichts schmeckt so gut, wie sich dünn sein anfühlt. Und ich glaube, dass sie damit ein Lebensgefühl geprägt hat. Jetzt nicht nur mit diesem Spruch, aber dieser Spruch zahlt auf ein Lebensgefühl ein, das viele Menschen inzwischen haben. Und zwar, dass Verzicht der Normalzustand ist und Genuss eine besondere Sache, die man sich ab und zu gönnt, aber wo man sich dann auch ein bisschen schlecht fühlen soll. Und das ist nichts, was man im Alltag integriert. Das finde ich schade, das finde ich traurig, weil ich glaube, dass eine Ernährung, die einen glücklich macht, wirklich dazu führen kann, dass es einem besser geht. Und wir leben in einer Gesellschaft, wo es irgendwie völlig normal ist, zum Sport zu gehen und so in ganz vielen Bereichen nach sich zu gucken. Aber Genuss ist sowas, das muss eine Ausnahme sein. Ansonsten ist es Völlerei und es ist nicht richtig. Und ich glaube das nicht. Ich glaube, in einem bestimmten Maß Es kann Genuss was total Regelmäßiges sein und was Alltägliches sein, mit dem man sich im Alltag was Gutes tun kann. Und ich glaube, dass es sicherlich dann Menschen gibt, die mahnend sagen, ja, aber wenn es dann zu viel wird, dann ist es doch irgendwie Exzess. Und ich würde auch sagen, mein Problem ist jetzt nicht zu wenig Genuss, sondern eher zu viel Genuss. Aber diese Balance zu finden und zu halten, was Genuss angeht im Alltag, sich zu überlegen, möchte ich jetzt dieses Brot essen oder gehe ich die 500 Meter mehr zu der Bäckerei, zu dem Brot, das ich eigentlich lieber mag. Das sind für mich diese kleinen Genussentscheidungen im Alltag, die mit einer Flocke Butter tatsächlich besser werden und man ist nicht direkt irgendwie im Übergewicht oder was die Leute dann so vor Angst haben.
Mit Flocke Butter. Ich muss, an wen muss ich jetzt denken? Ach ja, hier, Checker Toby. Toby Kreia, ein super sympathischer Mensch. Er ist, haben Sie hoffentlich gehört, die Episode. Er ist Moderator, macht ganz kluges, lustiges, tolles Kinderfernsehen auch. Und er ist auch so ein Butterfan. Und er sagt, er liebt kalte Butter, ja, weil man die so schlecht dosieren kann, weil man die immer dick drauf machen muss.
Das ist eine schöne Idee. Ich als Butterfan habe Butter immer in verschiedenen Aggregatzuständen in meiner Küche. Ich teile tatsächlich einen Butterblock in verschiedene Elemente dann auf und habe dann einen auf zimmerwarmer Temperatur, weil zum Beispiel den Hefezopf, den sollte man nicht mit kalter Butter essen. Da muss man warme Butter nehmen. Dann passt aber, finde ich, auch viel zu viel auf einen Hefezopf. Man kann dann so einen halben Butterblock nehmen und den so auf den Hefezopf machen und ist genauso dick wie der Hefezopf. Ich finde das sehr lecker und ich finde es schön, dass man bei Butter schnell dazu neigt, völlig zu übertreiben, wie bei einer Hollandaise oder bei einem Kartoffelpüree, wo der Anteil ja dann wirklich 50-50 ist, was ich unvernünftig lustig finde.
Meine Mutter, das hat nicht nur mich befremdet, sondern glaube ich auch Leute, die sie dabei beobachtet haben, andere Menschen, hat manchmal, wenn sie sich unbeobachtet glaubte, auch mal so ein Stück Butter einfach so gegessen. Und also für mich unvorstellbar, das ist bis heute, obwohl ich Butter ganz gerne mag. Aber für sie war das auch eine Kompensation, glaube ich, weil sie aus dieser Nachkriegs- oder Kriegsgeneration stammte. Und Butter ist ja der totale Luxus einfach immer gewesen. Und die mussten ja auch ganz lange erstmal mit so Margarine vorlieb nehmen. Ja. Und Butter war immer die Ausnahme und so. Also insofern zahlt das auch auf diesen Lifestyle oder eine Lebensentscheidung so ein bisschen ein. Ne?
Ja, wobei ich sagen muss, ich bin persönlich, also mein Kind macht das auch. Ich habe das auch als Kind gemacht, dass ich mal so von so einem Butterblock abgebissen habe. Ich finde aber, dass Butter tatsächlich, da wäre es mir dann auch zu unvernünftig. Ich will ja nicht, dass die Leute einfach so im Unverstand Sachen machen, weil man es machen kann. Sondern ich finde, dass Butter in der Kombination total viel bringen kann. Ich finde, wenn man es schon mal probiert hat, Butter pur zu essen, geht es mir so, dass mir da was fehlt. Und mir geht es ja vor allem um Genuss und das Gericht besser zu machen. Weswegen ich sagen würde, weiß ich jetzt nicht, ob jetzt jeder irgendwie so einen Butterblock mal gegessen haben muss. Ja? Oder mal so ein Flöckchen.
Natürlich nicht.
Aber ich verstehe total, woher das kommt. Mhm. Und ich finde vor allem, wenn man sich so ein bisschen historisch mit dieser ganzen Cholesterin, das gab ja eine Zeit, wo wirklich alle, das ganze Land dachte, dass Letter und diese ganzen Butteralternativen irgendwie viel gesünder sind und dass man bloß nicht genießen soll, die gute Butter zu essen. Und da, glaube ich, bin ich froh, dass es inzwischen weg ist.
Woran merkt man denn, dass es zu viel oder dass es zu wenig Genuss ist? Was würdest du sagen? Weil du hast ja vorhin auch schon gleich wieder gesagt, du hast dich selbst da so ein bisschen eingefangen und gesagt, dann schon auch noch in Maßen.
Ja, also das fällt mir tatsächlich schwieriger. Ich kann dir eher sagen, wie man mit zu wenig Genuss umgeht. Ich finde es schwierig, persönlich für mich Maße zu finden, wann es zu viel ist. Ich habe das so ein bisschen bei mir übers Gewicht hinbekommen, dass ich gemerkt habe, ich steige einfach auf die Waage, da ist eine Zahl und manchmal fühle ich mich mit der Zahl wohl und manchmal nicht, weil ich eigentlich jeden Tag so eine Situation habe, wo ich mir denke, ach, das gönne ich mir jetzt, ach, das habe ich mir aber verdient, aber nee, da hier ist ja schon okay, in Ordnung, wenn man jetzt mal so ein bisschen mehr. Und daran merke ich, ich habe kein gutes Gefühl dafür, mir Situationen nicht immer schöner machen zu wollen. Aber wenn es Leute gibt in meinem Umfeld, wo ich merke, die haben das eher zu wenig. Als ich meinen Mann kennengelernt habe, war der in ganz vielen Bereichen, hat er Sachen gemacht, wo ich dachte, jetzt hör doch auf damit, das ist doch Quatsch.
Zum Beispiel, diszipliniert oder wie?
Ja, oder zum Beispiel so Angst vor Kohlenhydraten und deswegen dann nie Kohlenhydrate gegessen. Wo ich dachte, naja, aber es ist doch okay, Nudeln zu essen. Man muss halt schon aufpassen, wie viele davon, aber so
aber kannst
grundsätzlich,
du denn wenig, das, also da würde ich jetzt intervenieren, was ich ja auch gerade tue. Wenig Nudeln essen finde ich schwieriger, als keine Nudeln zu essen.
Ja, aber mir geht's um Genuss und ich möchte nicht keine Nudeln mehr essen und deswegen muss ich ab und zu wenig Nudeln essen und ich finde das trotzdem, dass es das wert ist. Ich finde Nudeln schmecken wirklich toll. Ich esse Nudeln auch fast jeden Tag, muss ich ehrlich sagen.
Und einmal viel wäre jetzt keine Alternative statt zweimal wenig?
Nee, weil ich glaube, dass wir in so einer Cheat-Day-Gesellschaft leben, wo man dann sagt, jetzt das eine Mal und da isst man dann bis zum Erbrechen und dann wieder monatelang nicht und man muss sich eigentlich dran erinnern, wie sich Nudeln anfühlen im Mund. Im Sport sagt man das immer, ist das so ein fester Begriff, Cheat Day, dass man sagt, man passt die ganze Woche auf und dann an einem Tag oder alle 14 Tage macht man einen Tag, wo man von morgens bis abends essen darf, was man will, weil man sagt, der Stoffwechsel kriegt es halt an einem Tag irgendwie verarbeitet, wenn man davor sehr viel verzichtet hat und dann muss man aber wieder sehr lange verzichten, bis man wieder den einen Tag hat, wo man isst, bis man praktisch kotzt. Und das finde ich so falsch, weil ich glaube, dass so kleine Momente im Alltag, sich zu erlauben, viel mehr dazu führen, dass man am Ende so glücklich im Gesamten ist, als wenn man so alle 14 Tage auf den einen Tag hinarbeitet, wo man dann irgendwie den Milchshake mit 8 Donuts drauf und dann ist da noch ein Eis drauf und nochmal Schokoladensoße und nochmal Sahne und alles rein, bis einem schlecht wird und dann fühlt man sich auch schlecht. Aber das soll man auch, weil das ist nicht gut zu genießen. Das ist nicht meine Vorstellung von Genuss.
Ich habe auch das Gefühl, dass diese Methode die Dämonen zu sehr füttert. Mhm. Also, dass der Shake und die Donuts und dies und das, wenn die weiter auf diesen erhöhten Positionen bleiben, ne, dass man denkt, das ist das Allergeilste und darauf so alle 2 Wochen oder einmal in der Woche hinarbeitet, dann überhöht man sie. Mhm. Denn sie sind lecker, aber sie sind auch nicht so lecker. Und ich finde auch, dass es ist aber ein Prozess, finde ich, das zu lernen. Und man muss sich dahingehend mit Lebensmitteln aus meiner Erfahrung beschäftigen, dass man genug okaye Alternativen findet, mit denen man eben auch richtig happy wird, ohne das Gefühl zu haben, hier nur so ein Second Best, so eine Second Best Ernährung zu haben, ohne Highlights.
Ich frage mich auch, ich glaube, dass man auch hinkommen muss zu sagen, eine Genussernährung ist ja nicht immer eine Cheat-Ernährung. Ich finde, wenn man sich auch manchmal dann überlegt, gehört zum Genuss auch, dass es Gemüse gibt, das ich besonders gerne esse. Und sowas, wo ich mir oft denke, für viele Menschen ist, weil es verboten ist, Genuss gleich verbotenes Essen. Wenn ich einmal genießen will, dann esse ich die Pizza. Aber genießen kann ja wirklich auch diese Entscheidung sein, die 500 Meter mehr für das andere Brot zu laufen, das einem besser schmeckt. Und mir geht es bei dieser ganzen Genussidee darum, gut zu sich zu sein. Und gut zu sich zu sein heißt nicht immer nur das Verbotene essen zu dürfen, sondern irgendwie so einen Umgang mit Lebensmitteln zu finden, der einen persönlich glücklich macht. Und ich glaube, es gibt ja so Begriffe dann wie Soul Food oder so Comfy Food, irgendwie Essen, das die Seele wärmt. Und ich glaube, dass man das so finden kann, dass man das irgendwann eine persönliche Ernährung hat, die einen jetzt nicht krass zu- oder abnehmen lässt, die einen aber auf Dauer glücklich macht. Und ich glaube, dass jede Person die Verantwortung hat, wenn sie die Kapazität dazu hat, sich auf diese Suche zu begeben und zu schauen, wo gibt es denn so ein paar Kniffe und Tricks, wie ich das lernen kann, für mich was zu finden, was mich glücklich macht. Essenstechnisch.
So, wer hat denn eigentlich diese Koch- und Backkompetenz in deinem Leben zu verantworten? Wie kommt es, dass du zu den Leuten gehörst, die man beobachtet, über Social Media kennenlernt, Fotos sieht, Sachen liest? Du bist so virtuos im Zubereiten von Essen. Wie kam das?
Ich glaube, dass es so Lebensbereiche gibt, für die man sich interessiert. Und ich fand Essen einfach schon immer, das war mein Bereich, wo ich gemerkt habe, es interessiert mich und ich habe schon früheste Taschengeldtage daran verwendet, Essen zu kaufen, Kochbücher zu lesen oder durchzublättern, Johann Lafer im Fernsehen zu gucken. Da ist dann sicherlich auch die Komponente drin, dass ich dann zu Hause so imaginäre Kochshows hatte und gekocht habe und dachte, ich bin Johann Lafer und habe das auch so die ganze Zeit moderiert. Fand das irgendwie auch diesen Show-Aspekt ganz interessant, der ja so in den 90ern, frühen 2000ern total viel im Fernsehen so gezeigt wurde. Bioleck und so fand ich als Kind total spannend, das zu sehen. Bisschen vielleicht meine Eltern, mein Vater, der ein Genussmensch ist, aber ich würde wirklich sagen, dass das was ist, was ich selbst für mich entdeckt habe und es sich immer gelohnt hat, darin Zeit zu investieren, besser zu werden, mich zu informieren, zu lesen und irgendwie hat es mir auf 2 Ebenen, so ein wissenstechnisch fand ich es spannend, weil es so ein Riesenbereich ist, wo immer mehr dazukommt, es erneuert sich die ganze Zeit und ich war da gut zu mir und das mochte ich irgendwie immer an mir, dass ich dann cooles Essen mache, das dann tatsächlich lecker ist und mir gut tut, wenn ich es dann auch esse und das hat sich dann vielleicht unterschieden zu anderen Bereichen, die dann vielleicht sehr theoretisch sind. So, man könnte sich auch als Kind in Dinosaurierwissen oder so reinsteigern, aber das hat sich für mich dann irgendwie nicht im Alltag fortgesetzt. Und Kochen war dann so, ich habe dann gemerkt, dass ich auch liebe, das für andere zu kochen, wie begeistert dann Menschen sind, wenn was schmeckt und dass man da auch was zurückbekommt. Fand ich irgendwie, ich finde alles ums Kochen schön und man kriegt so viel zurück.
Mhm. Du hast in einem Interview gesagt, dass du sinngemäß, dass du dir einen Wahnsinnskopf machst darüber, wie du jetzt für deine Familie, für deine Kinder kochst. Es macht dir Spaß, das teilt sich mit. Du kochst gern, gehst gerne mit Lebensmitteln um. Es macht dir auch Spaß, es schön anzurichten und so weiter. Du machst dir aber auch einen Kopf darum, wie deine Söhne, hilf mir, wenn ich es falsch formuliere, dass eines Tages diese Zeit erinnern. Also wie sie sich an diese Zeit zurückerinnern, dass sie als Kinder, dass die Mutter halt da war und immer gekocht hat und immer frische Sachen gekocht hat. Und aus der Erfahrung aus diesen Gesprächen hier weiß ich natürlich, es gibt viele Leute, die hier sitzen und sagen, es war ganz toll, meine Mutter hat immer ganz leckere Sachen gemacht. Oder sie sagen, meine Mutter war berufstätig, aber wenn sie Zeit hat, hat sie es immer irgendwie geschafft, uns was zu kochen. Aber da ist nie so ein Sympathie- oder Anerkennungsabfall bei denjenigen, die sagen, meine Mutter hat nie wirklich gerne gekocht. Und es war jetzt auch nicht so lecker, aber wir saßen zusammen und haben uns unterhalten und das war gut zum Beispiel. Hm. Ich habe das Gefühl, wenn du dir diese Frage stellst, setzt du dich dabei selbst so unter Druck oder habe ich da einen falschen Eindruck?
Nee, tatsächlich frage ich mich das wirklich, weil ich zum einen natürlich mir über die Rollenbilder bewusst bin, will ich, dass meine Söhne sehen, dass ihre Mutter da immer am Herd stand und gekocht hat, auch wenn es mir Spaß macht, aber will ich, dass das das Bild ist, an das sie sich erinnern? Oder wie wichtig ist es, da kommt sicherlich auch dazu, dass ich im Alltag oft Perfektionistin bin und mich dann in so Bereiche flüchte, wo ich weiß, ich kann diesen Perfektionismus jetzt ausleben. Das ist dann beim Kochen so und es ist auch nicht immer nur familiär und cool und meine Söhne stehen dann mit einem Herd und mein Mann darf auch nochmal umrühren, sondern ich will, dass alle die Küche verlassen und ich koche das Essen und dann wird gegessen. Und dabei möchte ich dann auch irgendwie nochmal irgendwie meine Podcasts hören und meine Ruhe haben und es ist für mich auch Flucht in mein Hobby, wo ich die Karotten symmetrisch schneiden kann. Und das ist, finde ich, als Mutter von kleinen Kindern ist wenig bei uns gerade sauber oder symmetrisch. Das hilft mir tatsächlich so ein bisschen dieses, ich brauche eine gewisse Ordnung im Leben. Das hilft mir, Kochen das auszuführen und ein schnelles, ordentliches Ergebnis zu haben. Aber die Frage ist, würden es meine Kinder nicht vielleicht cool finden, wenn ich nicht jeden Tag dann anderthalb Stunden kochen würde, sondern lieber mit ihnen Bilderbücher ansehen würde? Das mache ich auch, versuche ich auch noch irgendwie hinzubekommen. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, entscheide ich mich oft lieber fürs Kochen als fürs Bilderbuch ansehen. Und das ist natürlich eine Frage, die ich mir stelle, finde ich aber auch wichtig, sich die zu stellen. Wie gehe ich mit diesem Hobby, mit dieser Leidenschaft um? Kann ich da irgendwie was Positives rausziehen? Vielleicht denen auch so eine Begeisterung für Essen und fürs Kochen näher bringen?
Da ist doch schon mal eine erste Antwort, dass du, wenn du dir auch Gedanken machst über das Rollenbild, da werden jetzt viele die Augen verdrehen und sagen, ist doch totaler Quatsch. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Es hat auch was damit zu tun, dass du natürlich die Latte sehr hoch legst, ja, also auch den Anspruch. Wir kennen das aus Filmen, aus Büchern, aus den Klischees, dass verwöhnte Jungs irgendwie dann auch erwarten, dass ihre Lebenspartnerinnen oder Lebenspartner dann richtig gut kochen oder so. Mami ist die Beste und hat es doch immer toll gemacht. Ja. Die hat das doch auch geschafft, wieso schaffst du das nicht? Also ich verstehe, dass du dich mit dieser theoretischen Verantwortung herumschlägst, aber es könnte ja auch sein, dass du es so löst, indem du eben versuchst, deine Söhne, wenn nicht zu begeistern, wenn du das nicht schaffst, weil das ist vielleicht auch nicht, das kann man glaube ich nicht unbedingt immer manipulieren oder bestimmen, aber dass du ihnen zumindest das Gefühl vermittelst, dass sie, jetzt hätte ich fast gesagt, helfen müssen. Ich sage helfen, ich sage das deswegen so vorsichtig, weil ich habe neulich auch auf Instagram ein ganz interessantes Statement gelesen von einer Frau, die sagte, das war ein kurzes Video, in dem sie so sagte, ich habe jetzt aufgehört, meinen Söhnen und meinem Mann, du weißt, worauf ich hinaus will, ne? Willst du es
erzählen? Diese Frage zu stellen, kannst du mal helfen, weil dann die Verantwortung auf jeden Fall schon mal im Bereich der Mutter ist und alle anderen helfen ihr, praktisch sind so nett und helfen ihr bei ihrer Aufgabe.
Genau, das ist genau der Punkt und das finde ich interessant. Das ist im Grunde nur einen Zentimeter zur Seite geschoben, dieser Gedanke. Und ich finde auch, es in Partnerschaften völlig in Ordnung, wenn man sagt, pass auf, das ist mein Job, das ist mein Bereich, das ist dein Bereich. Trotzdem finde ich, dass gerade so die Versorgung der Familie, dass da alle mit anfassen sollten und dass das nicht automatisch der Bereich der Mutter ist, der man hilft, sondern dass man sich einbringt. Und wenn du das deinen Söhnen schnell beibringst, dann ist das doch eigentlich schon mal ein guter Start.
Ich will es auch nicht überdramatisieren. Ich glaube trotzdem, also ich glaube, dass es in ganz vielen Familien so ganz nebenbei läuft und dann macht es halt eine Person und es ist so völlig normal. Und ich weiß auch nicht, ob das jetzt der Bereich ist, wo ich sagen würde, da müssen meine Söhne auf jeden Fall in 30 Jahren in Therapie gehen, weil das kann ja nur schief gehen, dieser Bereich, wenn wir da darüber sprechen. Aber ich möchte mir ist es wichtig, weil es für mich, es erfüllt mich so sehr und trotzdem klingen diese ganzen Sprüche, wer sich nicht wehrt, steht hinterm Herd, die ja. klingen in meinem Kopf nach. Und es ist so, dass ich selbst auch gemerkt habe, als ich erwachsen geworden bin, bei uns war mein Vater der die spektakulären Gerichte gekocht hat. Ich habe immer erzählt, mein Vater kann toll kochen, bis ich irgendwann gemerkt habe, mein Vater kocht genau dann, wenn alle Zutaten da sind, die er braucht für sein perfektes Gericht, das natürlich kein Alltagsgericht ist, sondern der große Braten und die große Show. Sobald da was nicht da ist, wird meine Mutter gerufen, wo haben wir denn jetzt keinen Knoblauch mehr da? Und meine Mutter, die war die jeden Tag über Jahre gekocht hat.
Obwohl sie selbst auch berufstätig war,
mit dem Essen, das da war. Und ich würde heute sagen, dass meine Mutter die wahre Köchin in unserer Familie ist, weil sie mit dem Essen, das da war. Und ich finde dieses Wirtschaften, ich habe neulich so einen Witz gesehen auf Insta, wo jemand meinte, niemand hat mir gesagt, dass Kinder haben bedeutet, dass man jeden Tag Essen da haben muss, kochen muss und servieren muss. Das ist sowas, man entscheidet sich für Kinder und dann hat man, wenn man nichts mit Kochen zu tun hat, muss man sich, ich liebe Kochen und ich finde es anstrengend, jeden Tag den Käse für das Frühstück da zu haben, das Frühstück zu decken, das Frühstück abzuräumen, wieder mich drum zu kümmern, dass das Brot für den nächsten Tag da ist, das Mittagessen, das Abendessen. Und ich finde, diese Stetigkeit hat auch eine Qualität, die man nicht sieht, wenn der Showkoch seinen Sonntagsbraten rausholt und man alle klatschen und das auch immer so eine Erzählung in meiner Familie war, mein Vater kann toll kochen, meine Mutter, ja, die kocht eigentlich gar nicht richtig und so, kocht auch nicht gerne und so. Und da würde ich heute sagen, ich habe das als Kind irgendwann verstanden, dass das einen viel größeren Stellenwert hat, diese Beständigkeit und mir darüber Gedanken zu machen, schon während ich diese Rolle selbst vielleicht freiwillig oder unfreiwillig einnehme und meinen Söhnen vielleicht zu überlegen, was sage ich denen, wie kommentiere ich das, was sie da sehen. Das finde ich wichtig, weil ich auch echt nicht den Frauen oder Männern, mit denen sie dann mal verheiratet sein werden, schwer machen möchte und da so ein Bild von Mama war immer arbeiten, Mama hat immer toll gekocht, Mama hatte immer Spaß am Kochen, weil ich finde, dass auch ein ganz großer Bereich davon echt nervig ist, wenn man Kinder hat.
Du hast jetzt gerade dich selbst skizziert als jemanden, der zusehen muss, dass der Käse da liegt, dass das Essen und für den nächsten Tag und ning, 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 ning. Liegt das auch daran, dass du das schlecht abgeben kannst? Denn es könnte jetzt auch sein, also Sascha, dein Mann, ich kenne ihn ein bisschen und ich glaube, ich schätze ihn nicht so falsch ein, wenn ich sage, er würde sicherlich dir auch da was abnehmen.
Total, haben wir auch immer wieder dann so als Streitpunkte, dass ich dann manchmal, ich gebe nichts ab und dann bin ich empört darüber, dass ich das machen muss. Und dann sagt er, aber ich würde das doch machen, wenn du mir das sagst. Und ich denke dann, nein, du machst eh. Ich bin auch so eine Kandidatin, die dann sagt, du kaufst eh nicht den richtigen Käse, so lass mich den Käse kaufen. Und ich merke da gerade zum ersten Mal in meinem Leben, es hat besser geklappt, als ich keine Kinder hatte und für mich alleine zuständig war, maximal noch für einen Partner in dieser Sache. Ich merke, dass mir das zu viel ist, dass da auch eine Jule ist, die sagt, ich möchte aber auch noch arbeiten, ich möchte auch noch andere Dinge machen und ich merke gerade mit bald jetzt 3 Kindern unter 3 zu Hause, dass ich hauptberuflich kochen, einkaufen und Windel wechseln kann und dass mich das zu einem Mensch macht, den ich selbst nicht mag und deswegen muss ich lernen abzugeben, was mir extrem schwer fällt und das, glaube ich, muss man in der Familie irgendwie dann immer lernen. Ich finde, wenn man keine Kinder hat, kann man diese Marotten noch ein bisschen länger aufrechterhalten, weil man nicht so diesen Zeitdruck von, man muss irgendwie so viele absurde Sachen täglich machen, Zähne putzen von einem anderen Menschen jeden Tag von 3 anderen Menschen, die das nicht wollen. Das kostet so viel Zeit, das ist so doof. Und ich denke mir auch die ganze Zeit, die Zähne fallen doch noch alle aus, vielleicht soll ich es einfach lassen. Das ist einfach egal.
Nein. Okay, wie war das denn bei dir früher? Also, katapultieren wir uns zurück nach Crailsheim. In der Nähe von Bayern, aber nicht in Bayern, an der bayerischen Grenze, ne?
Ja, das ist Hohenlohe. Das ist ein Mix aus Schwaben und Franken, Hohenlohe.
Gab es so ein Elternhaus oder eine Wohnung, die du als euer Zuhause damals erinnerst?
Also wir haben in der Wohnung in einem Haus von meiner Oma gelebt, das sie gebaut hat mit ihrem Mann. Und obwohl oder wahrscheinlich weil mein Vater Architekt war, haben meine Eltern entschieden, dass sie niemals ein Haus bauen wollen, dass es unglaublich anstrengend und nervig ist und dass man so viel Zeit dafür aufwenden muss, dass wir in dieser Wohnung gelebt haben. Und es war eine behütete Kindheit, in der nicht viel Schlimmes passiert ist und Langeweile das größte Problem war, würde ich jetzt sagen.
Du bist in der Schule nicht besonders glücklich gewesen. Auch das hatte was mit dieser Langeweile zu tun wahrscheinlich. Aber jetzt die Essenssituation. Gehen wir mal in euren Familienalltag. Du hast noch einen Bruder, der geringfügig jünger ist als du, mit dem du dich hervorragend verstehst. Wie habt ihr zusammengesessen, wenn ihr gegessen habt? War die Großmutter immer dabei?
Nee, irgendwie war das bei uns sehr getrennt. Meine Mutter wollte irgendwie sehr oder hat sehr darauf bestanden, dass sie ihr eigenes Leben in dem Haus ihrer Mutter lebt. Und deswegen durfte meine Oma zum Beispiel auch nicht hochkommen und unsere Post sortieren oder so, wenn meine Mutter nicht da war. Sonst gab es so richtige Regeln, wo so klar war, das ist, also wir leben zwar hier, aber nicht so richtig zusammen, obwohl die sich gut verstanden haben.
Ja, aber nachvollziehbar, ja. Oder?
Finde ich. Ja, total. Ich finde es interessant, weil meine Mutter jetzt so sehr viel, viel näher mit mir ist, viel enger mit mir ist und das auch völlig selbstverständlich findet und das aber mit ihrer Mutter nicht so hatte oder viel klarer da Grenzen gezogen hat, was mir manchmal schwerfällt und ich mich dann wieder leicht dran erinnere, ach, meine Mutter hat doch auch ganz easy Grenzen ziehen können. Das ist irgendwie cool, das zu sehen, für mich persönlich. Aber das war so, dass wir als Familie schon sehr diese Essen zusammen zelebriert haben. Zelebriert auch mit so komischen, mein Vater ist sehr religiös aufgewachsen, wir haben immer vorm Essen gebetet.
Kam dir das komisch vor? Du verziehst das Gesicht so ein bisschen.
Ja, also ich würde heute sagen, die Essenssituationen waren, auch wenn es familiär war, auf der einen Seite oft geprägt von so ganz harten Diskussionen zwischen meinem Vater und mir. Meine Mutter und mein Bruder sitzen sehr ratlos am Tisch. Ich verlasse heulend, schreiend das Haus. Wir fangen schon beim Gebet an zu diskutieren, ob ich da mitbeten muss oder nicht. Dann diese ganzen Situationen von wegen, du bleibst sitzen, bis der Teller leer ist und so. Also da ist ganz viel heute drin, wo ich mir denke, ich will mitnehmen dieses schöne Gefühl von Familie am Tisch, weil das hatte ich auch total viel und es war schön. Ich will nicht mitnehmen diese ganzen Regeln und auch ein bisschen auch dieses alte Verständnis von, solange deine Füße unter meinem Tisch sind, hast du hier nichts zu melden. Und also so diese Ansagen, die es aus irgendwie aus der alten Welt klingen, die so ein bisschen an noch, wo Kinder nicht oder wo Kinder einen anderen Stellenwert hatten. Auch am Esstisch gab es eine Hackordnung, die so Gesprächsanteil und Themenfindung und so beeinflusst hat. Und da würde ich heute sagen, das würde ich ein bisschen anders machen, aber ich habe von meinen Eltern eine Essenskultur mitbekommen, Manieren, eine gewisse Form von Bewandertheit, was Essen angeht, eine Lust auf Essen, die ich toll finde, für die ich total dankbar bin.
Und die du versuchst weiterzugeben?
Ja, auf meine eigene Weise. Also ich habe nicht das Gefühl, zum Beispiel bei Manieren habe ich gar nicht das Gefühl, dass das so wichtig ist. Ich glaube, wir leben heute in einer Gesellschaft, wo man jetzt nicht mehr beim Date drauf achtet, ob die Handgelenke an der Tischkante sind oder nicht. Also ich glaube, dass meine Söhne erfolgreiche Dates haben werden, wenn sie sich für ihr Gegenüber interessieren. Deswegen ist es mir wichtiger, bei uns so Regeln einzuführen, wie ich finde es komisch, wenn man sich nicht unterhält und nicht auch mal eine Frage stellt beim Essen, sondern immer nur gerne oder darauf wartet, was gefragt zu werden. Und das sind so Sachen, wo ich denke, das ist doch am Ende dann wahrscheinlich bei einem Date, bei Essen mit Freunden für unsere Kinder wichtiger, als dass sie lernen, dass der Ellenbogen nicht den Tisch berühren darf.
Werbung.
Als Nicole in unsere Klasse kam, war uns allen schnell klar, hier läuft etwas absolut anders als bei uns zu Hause. Morgens wurde sie von einem schwarzen glänzenden Wagen vor der Schule abgesetzt und mittags von genau diesem Wagen wieder abgeholt. Sie trug gebügelte Schleifen im Haar, sah jedenfalls so aus, Röcke mit Karos und jeden Tag Lackschuhe. Leider war Nicole zu schüchtern oder zu uninteressiert an uns, ich weiß es nicht, als dass mir etwas über ihr Wesen in Erinnerung geblieben wäre. Nicoles Vater, erklärte meine Mutter mir, sei Diplomat. Und so wie sie das betonte, war das sowas wie Fürst oder König. Nicole würde unsere Klasse nach einem halben Jahr wieder verlassen, dann gehe ihr Vater in ein anderes Land. Okay, naja, und bis dahin wünsche sie sich viele Freundschaften, sagte unsere Klassenlehrerin. Und wir alle taten, was ging, um Nicole als Freundin zu gewinnen. Immerhin war ihr Vater ja Diplomat. Einmal besuchte ich sie zu Hause, ein riesiges Gebäude war das. Ich brachte ihr die Hausaufgaben, denn Nicole war häufiger mal krank. Wir essen gleich, sagte jemand, der mir die Tür öffnete und mich in Nicoles Zimmer brachte. Es gibt Milchreis, Bettina, habe ich mir extra für heute gewünscht, sagte sie, und mir schossen sofort Tränen in die Augen. Das weiß ich bis heute. Milchreis, bitte nicht. Ich hatte schon Reis probiert, zweimal, glaube ich, und nichts daran war angenehm oder lecker, im Gegenteil. Kommt ihr? Wir gingen ins Esszimmer. Ich nahm mir vor, nur die frischen Pfirsichstückchen aus meinem Schälchen herauszufischen, was mir aber nicht gelang. Immer war auch dieser weißliche Brei dabei und je mehr ich davon aß, desto besser schmeckte er mir. Das sollte Reis sein? Niemals hätte ich erwartet, dass mir etwas mit Reis so gut schmecken könnte. Und so werde ich auch diesen Mittag niemals vergessen, auch wenn es noch ein paar Jahre dauern sollte, bis ich richtigen Reis mochte, also als Risotto oder eben mit herzhaften Soßen oder sowas. Schnell merkte ich, Milchreis ist nicht gleich Milchreis. Am leckersten, ganz subjektiv, schmeckt er mir, wenn er cremig ist und ein ganz, ganz kleines bisschen al dente bleibt. Minimal. Perfekt. Genau diese Kriterien erfüllt der DM Bio Milchreis in Naturland und Bioqualität. Ich habe mich mal durch die Bewertungen gelesen und fühle mich bestätigt. Dort fand ich auch die Anregung, ihn für Risotto oder sogar als Brot- oder Brötchenersatz bei der Zubereitung von Frikadellen auszuprobieren. Interessante Idee. Ich esse den Milchreis immer noch am liebsten mit frischen Nektarinen oder Pfirsichen, feiere aber natürlich auch die Variante mit Apfelmus oder anderen pürierten Früchten. Was ist denn ein typisches Gericht deiner Kindheit, an das du dich erinnerst?
Ofenschlupfer ist so eins. Also ich habe natürlich viele so schwäbische Gerichte von meiner Oma, die eine Küche hatte, die auch irgendwie durch Armut und finanzielle Abhängigkeit von einem Mann, der das Geld versoffen hat, geprägt war. Und deswegen hatte meine Oma wirklich einen Garten, wo sie alles angebaut hat. Und dann, ich habe so ein Haushaltsbuch von ihr gefunden, wo drin stand, was sie im Monat ausgegeben hat im Supermarkt und für was wie viel. Und da wurde wirklich Salz gekauft, Fett oder Öl gekauft und Seife. Und den Rest hatte sie so aus ihrem Garten und deswegen ist Ofenschlupfer so ein Gericht, das ist ein Mix aus Armer Ritter und einem Apfelauflauf, also man macht einfach so altes Weißbrot in Ei und dann schichtet man das mit Äpfeln im Ofen und überbackt es und es ist so unfassbar lecker, es schmeckt so verboten lecker dafür, dass es so ein arme Leute essen. Es ist ja oft so, dass arme Leute essen eigentlich nur eine Chiffre für sehr leckeres Essen ist. Das ist so ein Gericht, das hat meine Oma oft gemacht, auch noch in der Zeit gemacht, wo sie jetzt nicht, also es ist jetzt nicht so gewesen, dass sie da völlig am Hungertuch nagt in ihrer Rente oder so, aber sie hat halt weiter so gekocht und irgendwie hat mich das sozialisiert, weswegen ich ein Faible für so, ich sage jetzt mal teigige Gerichte habe. Mein Mann nennt das immer so teigig, weil ich einfach alles mag, was Kohlenhydrate, Fett und Zucker beinhaltet. Finde
ja,
ich toll.
Das ist ja auch das, worauf wir, es gibt ja auch ein Buch und eine Serie, glaube ich, die genauso heißt, ne? Fett,
Salz, Säure.
Ja, nee, oder Hitze oder ich weiß nicht mehr, ja, irgendwas in der Art, ja. Darauf springen wir an, auf diese Kombination aus Salz und Zucker und Fett, ja.
Ja, wobei, weiß ich nicht, ich merke total bei meinem Mann, wenn ich den frage, was soll ich denn kochen, auf was hast du denn richtig Lust, ich will dir was Gutes tun, dann sagt er immer, wir machen da schon Scherze drüber, was Gemüsiges. Sascha liebt Gemüse und zwar in jeder Form, Zucchini, Aubergine, Paprika und ein Dip aus Gemüse und Gemüse mit Gemüse mit Gemüse. Ich checke das nicht, warum. Also es macht ihm wirklich die größte Freude. Er bestellt es auch in guten Restaurants dann so, wenn da irgendwas Gemüsiges auf der Karte ist, dann nimmt er das immer. Und es macht ihm die größte Freude und ich merke, es ist sein Geschmack einfach. Und mein Geschmack ist es nicht. Mein Geschmack sind Nudeln mit Spätzle, mit Pasta, mit Knödel. Ich habe neulich gehört, dass es in Bayern einen Knödel in einem Knödel gibt. Einen Kartoffelknödel in einem Brezenknödel. Und das, finde ich, macht Sinn.
Ich dachte eben, du hättest das gegendert.
Ja, würde ich aber.
Knödel innen, Knödel.
Wow.
Lecker.
Ja.
Oh, es klingt aber auch wirklich gut. Mhm. Wie darf ich mir deine Küche vorstellen?
Wir bauen die gerade jetzt um, weil das eine Küche war, die schon drin war, als wir eingezogen sind und ich so ein bisschen gemerkt habe, dass es ein paar Sachen gibt, wenn ich mir die aussuchen kann, die anders wären. Und wir haben jetzt das Glück, dass wir uns das aussuchen können inzwischen. Konnte ich ganz lange nicht so im Studium und so. Bin aber ehrlich gesagt auch kein Fan von diesem, wo Leute, die sich für Essen und Kochen interessieren, oft so reinrutschen in dieses Elitäre. Neigen oft, finde ich, Männer dazu, so Equipment-Fan zu werden. Mhm. Dass man sagt, man nimmt, also wir hatten auch jetzt lange eine Teppanyaki-Platte in der Küche und dann das geile asiatische Messer und hier diese
der Grill. Ja, genau.
Ja, mhm. Und du kommst irgendwie, ich finde das, ich mag das nicht, weil für mich ist Kochen und Genuss eine Sache, die so viele Menschen wie möglich mit einbeziehen soll. Und ich finde, dass das ausschließend ist, wenn dann diese Typen auf der Party stehen und sagen, wusstet ihr eigentlich, dass man Carbonara aus, gar nicht aus Bacon macht, sondern aus Guanciale? Das ist der Backenspeck vom Schwein. Man denkt sich so, halt dein Maul. Das, jeder weiß das und das interessiert niemanden hier. Und sei einfach still. Ja, okay. Also, wenn man sich damit beschäftigt, dann weiß man das. Wusstet ihr das?
Auf was für Partys geht ihr? Das ist die Frage, die mich beschäftigt.
Nee, das ist so ein Prototyp. Ich habe die oft, wir haben im Studium gehabt, diese Typen getroffen, wo ich mir dachte, sei einfach still. Das ist ausschließend. Das ist doof, was du gerade machst. Und wenn eine gute Carbonara, die jemand mit Sahne macht, obwohl Sahne da nicht reingehört und die ist lecker, dann ist mir das egal, weil es geht doch am Ende um das Essen. Und ich mag das nicht beim Essen und in der Küche. Deswegen werden mich Leute auf Insta fragen, was hast du so für Messer und so, weil alle immer denken, für Messer muss man viel Geld ausgeben, wo ich mir immer denke, Messer werden so regelmäßig stumpf, dass ich finde, man müsste sich einen guten Messerschärfer holen, die sind aber nicht teuer. Und dann koche ich ehrlich gesagt mit Messern aus dem Asiamarkt für einen Fünfer und fertig und habe eine gute Zeit. Ich finde, dass Kochen niedrigschwellig sein muss und deswegen versuche ich auch auf so, wir haben auch einen Thermomix zu Hause, weil manche Gerichte, wenn man auf einem bestimmten Level kocht, damit einfach wirklich besser werden. Man kann damit Sachen herstellen, die man mit anderen Geräten nicht herstellen kann, aber der ist fast nie in meiner Story, weil ich mir denke, dieses Küchengerät kostet so viel wie ein Auto, ein kleines. Und ich finde es ausschließend damit zu kochen und zu sagen, ja sorry, ich weiß es nicht, wie ihr euer Steinpilzmehl hinbekommen habt, aber also ich habe den Thermomix genommen.
Aber gibt es Maschinen, gibt es Utensilien, die du angeschafft hast und bei denen du dann wusstest, nee, die sind auf dem Dachboden gelandet oder die habe ich vor die Tür gestellt?
Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
Ich habe so viele. Ich sag jetzt, man braucht die Eismaschine nicht. Ich habe mir die gekauft, weil ich in der zweiten Schwangerschaft, ich hatte jede Schwangerschaft so ein Craving auf eine ganz bestimmte Lebensmittelzutat und habe mich da sehr reingesteigert. Und mein Mann hat es auch noch, der war Gehilfe. Und wir sind dann durch die Stadt gefahren. Bei meinem ersten Sohn war das Käsebrot. Ich wollte das perfekte Käsebrot in Berlin finden. Und wir haben so viel Zeit an Wochenenden verbracht, wo wir rumgefahren sind und ich einfach alle Käsebrote von allen Bäckern in der Stadt ausprobiert habe.
Warte kurz, du meinst jetzt Brot, in dem Käse in den Teig
tatsächlich einfach ein belegtes Brot. In meiner Vorstellung war das, ich dachte, dass da ganz viel drauf sein muss, dass es perfekt ist, wie ein Käse-Sandwich.
Aber das kann man sich doch selbst machen.
Ja, ich wollte aber, ich habe davon geträumt, wie so die Mutter von Rapunzel, die den Mann immer über die Mauer geschickt hat, als sie schwanger war und so süchtig nach den Rapunzeln, nach der Rauke, nach dem Salat war. Und die hat ja dann auch ihr Kind einfach gegen den Salat eingetauscht, weil sie ihn schwanger war.
Ich gar nicht mehr. Dann habe ich
das
nein,
nicht, diese,
dann habe ich offenbar
Geschichte.
Rapunzel, nein. Na, sie hat ihr Kind gegen Rucola eingetauscht?
Ja, also gegen Schwangerschaftscraving. Die war so süchtig nach dem Salat, dass sie zu ihrem Mann gesagt hat, hat sie ihn immer nachts rübergeschickt und hat gesagt, hol noch was und so, ich habe mega Bock drauf. Und dann meinte die Hexe irgendwann, ich weiß das Märchen auch nicht mehr ganz genau, aber es ging eben darum, dass sie Craving hatte und ihr Kind dann deswegen auch Rapunzel genannt hat, was ja Rapunzeln sind, ja Rauke einfach.
Gut, also Käsebrot, ich hab noch nicht ganz, ja okay.
Ich habe irgendwie gedacht, ich darf das nicht selbst, oder ich möchte irgendwo einen Ort finden, wo es ein perfektes Käse-Sandwich gab, dachte ich am Anfang, es ist tatsächlich dann ein Käsebrot geworden und ich habe gemerkt, umso weniger drauf ist, wenige Zutaten, aber gut, habe ich dann in der ersten Schwangerschaft gefunden. In der zweiten Schwangerschaft, obwohl ich Eis wirklich nicht mag, ich bin keine Eisperson, war es Eis, Haselnusseis. Da habe ich die ganze Stadt abgesucht, habe kein perfektes Haselnusseis gefunden und habe dann gedacht, dann muss ich es selber machen, habe mir dann so eine italienische Eismaschine gekauft, die jetzt bei uns rumsteht. Wirklich, es macht mich richtig aggressiv, das zu sehen, wie viel Geld ich für diese blöde Eismaschine ausgegeben habe und wie ich da zwar 40 Mal in der Schwangerschaft Eis mitgemacht habe, aber seitdem nie wieder, weil ich Eis einfach nicht mag. Ich merke total, dass ich mich da inzwischen bin ich viel besser geworden. Mein Mann würde sagen, ich bin immer noch Katastrophe, aber ich habe weniger Geräte, die, wo ich ganz dringend denke, die brauche ich, weil es gibt diesen einen Case, wo das dann wichtig ist. Ja.
Was war das denn neben der Eismaschine noch?
Also Kuchenformen habe ich inzwischen, es gibt so künstlerische Kuchenformen, mit denen man so andere Sachen machen kann. So, man füllt einen normalen Rührteig nicht in eine Gugelhupfform, sondern das ist dann so eine Spirale und da wird es dann so rausgebrochen und so. Da, ich weiß nicht warum, ich mag Backen eigentlich auch nicht so gerne. Ich checke nicht, warum das bei mir so ein Thema ist, wo ich immer wieder denke, aber die Kuchenform habe ich noch gar nicht, weswegen wir wirklich 38 Kuchenformen zu Hause haben. Da merke ich auch, die Schränke sind voll, ich müsste aussortieren. Und ich bin eigentlich eine gute Wegschmeißerin, aber ich bin so gut im Wegschmeißen, dass ich manchmal dann so alles auf einmal wegschmeiße und dann ist es viel zu viel gewesen, dass ich mich so ein bisschen bremse, aber eigentlich müsste ich einmal durchgehen und so 6 Kuchenformen würden reichen, fertig. Und da bin ich eine Sammlerin. Da merke ich, da gehe ich auf den Flohmarkt, dann sehe ich noch so eine antike Kuchenform, wo man niemals einen Kuchen drin macht, weil der nicht, die Beschichtung ist kaputt und das ist Quatsch, aber ich finde es irgendwie süß und denke dann, ja, da haben schon irgendwelche anderen Leute Kuchen drin gemacht. Ach, ich weiß nicht, ich habe oft einfach so ein Ding dann auch für Geschichten und dann kaufe ich Sachen, die einfach unpraktisch sind und
okay. Ich reiche dir an dieser Stelle mal dieses Gefäß hier rüber mit all den Zetteln und all den Begriffen. Das ist schwer, pass auf.
Ich hab's.
So, das ist aufgefüllt worden mit Begriffen, die schon irgendwann mal irgendjemand gezogen hat und ein paar neuen Begriffen.
Mhm. Getränkekästen.
Hatte noch nie jemand, kann ich dir verraten. Mhm. Getränkekästen sind für viele ja ein Problem.
Ja, ich habe dafür jetzt endlich eine Lösung gefunden und habe so einen Teil, wo man das reinstellen kann und dann ist es weg und dann sieht man das nicht, weil man ja dann irgendwie eine ästhetische Küche haben will und da stehen keine Getränkekästen rum. Ich finde es mega unpraktisch, es hat total viel Geld gekostet, das
Kannst
bauen
zu lassen. Kannst du uns beschreiben, was das ist?
Ja, das ist so eine Art breite Sitzbank, wo ich mir vorgestellt habe, da stelle ich dann meine Einkäufe in der Küche auch drauf gleich, das ist voll praktisch. Und darunter sind auf fahrbaren, also Rollenwägen, die Kästen und die stehen dann hinter dieser Blende, weil man das da nicht sieht. Und man kann aber, wenn dann der Getränkelieferant, Lieferantin kommt, kann man das dann so vorrollen zur Türe. Also super praktisch. Ich habe aber gemerkt, und ich habe deine Folge mit Max Strohl gehört, der das über diese Push-to-Open-Türen gesagt hat. Und
Man kommt, ne, das sieht toll aus und das ist ganz praktisch, aber irgendwie ist es auch unpraktisch, wenn man sich irgendwo anlehnt und dann kommen einem 7 Schubladen entgegen.
Genau, und ich dachte, das wird so viele Probleme lösen, die eigentlich gar keine Probleme waren, sondern man denkt dann so, das ist total toll. Und ich habe immer irgendwie von so einer Küche oder einem Haus geträumt, wo so ganz viel funktioniert und passt. Und ganz, ich sehe es immer bei anderen und bin so wahnsinnig verwundert, dass man das hinbekommt, dass alles so seine Ordnung hat. Und da habe ich aber gemerkt, das war so aufwendig, das bauen zu lassen, weil es natürlich nirgendwo, man kann das bei IKEA nicht kaufen oder so. Dann haben wir das vom Schreiner bauen lassen. Und ich würde jetzt heute sagen, also es ist mega viel Aufwand für ein paar Sprudelkästen, wo es am Ende auch praktisch ist, wenn man nicht noch 2 Türen aufmachen muss und was rausrollen muss, um an Wasser zu kommen. Ist irgendwie cool, wenn das einfach rumsteht. Und da würde ich in Zukunft sagen, sucht euch da keine schönen Lösungen. Also ich habe bis jetzt noch keine gefunden, die richtig toll sind, sondern ich habe immer nur Sachen gefunden, die mit sehr viel Beschäftigung zu tun haben. Und das finde ich Quatsch.
Weiter geht's.
Hier steht drauf, Eintopf. Ich finde Eintöpfe, also ich weiß, dass Tim Raue vor ein paar Jahren mal, oder war das Tim Raue, der Christian Lohse, glaube ich, ein toller Koch, hat mal vor ein paar Jahren ein Eintopfbuch gemacht, so eine Hommage an hier, Back to the Roots. Ich bin Junge, bin einfach aufgewachsen in NRW und ich esse auch Eintöpfe und so. Ich finde, das ist Quatsch. Ich finde, Eintöpfe schmecken nicht gut. Ich mag das nicht, finde das bescheuert. Wir können gerne über Schmorgerichte sprechen. Ich finde, dass es viel gibt, was geschmort total lecker ist, wenn man noch frische Zutaten dann reinmacht und noch Beilage hat. Eintöpfe und diese Vorstellung von One Pot, wie es ja jetzt irgendwie auf TikTok heißt, was einfach auch nur wieder eine schrecklich neue Form für Eintöpfe ist, finde ich einfach nicht lecker. Ich habe Eintöpfe noch nie gut gegessen. Also das macht sich ja satt und ich verstehe, dass es in der Zeit, vor allem in unserem Land, auch während Krieg und so war, um Leute satt zu machen. Da ging es nicht um irgendwie Genuss und wie ist jetzt die beste Variante von einem Essen. Aber warum man jetzt heute noch einen Eintopf macht, ist mir wirklich ein großes Rätsel. Schmeckt mir nicht.
Ja. Noch ein Begriff bitte.
Gewürze. Ich habe neulich einen lustigen Spruch gehört. Und zwar, White Sugar is for white people. Es gibt so eine richtige Bewegung von Menschen. Das sind Menschen, die in Indien leben, die in Asien leben, die das lustig finden, wie weiße Menschen würzen, mit Gewürzen umgehen. Und die sagen, das ist Quatsch. Das ist einfach, also wie, das ist Quatsch, wie die einen Curry-Huhn machen und so. Und eigentlich ist es so ein bisschen, sie holen sich zurück, dass es in unserer Küche, jetzt in der europäischen, vor allem in der weißen Küche, ich glaube, da geht es auch um amerikanische Küche, dass man immer so tut, als sei das Hochkultur. Dabei können diese Kulturen einfach gar nicht richtig mit Gewürzen umgehen. Und ich finde, dass es die Küchen total verdient haben, weil wenn man sich eine amerikanische Küche ansieht und wie irgendwie Pumpkin Spice Latte gemacht wird, dann verstehe ich, dass das Pendant dazu, und zwar der Spice Latte oder der Chai Latte, nichts damit zu tun hat. Und ich finde es irgendwie, ich habe mir dieses White Sugar, ich kaufe seitdem keinen weißen Zucker mehr und ich muss wirklich sagen, es ist Quatsch, weißen Zucker zu kaufen. Es wird fast alles mit braunem Zucker so viel besser, weil der einen Eigengeschmack hat, der interessant ist. Und ich finde auch, was Gewürze angeht, kann man sich, würde ich eher sagen, wir kommen aus einem Rassismus, dass wir denken, das ist die französische Küche ist die Hochkultur und wenn man was Einfaches haben will, dann isst man indisch oder so. Und ich glaube, dahin zu kommen, zu sagen, es gibt Küchen, die einfach deutlich besser mit Gewürzen umgehen können als die sogar französische oder europäische Küche, die Haute Cuisine. Das ist, glaube ich, cool, dahin zu kommen und sich aus anderen Kulturen so das Beste rauszunehmen, weil das ist für mich Kochen am Ende, dass man eben nicht Abstufungen macht und sagt, das ist irgendwie weniger wert als das andere, sondern hinkommt zu sagen, wie kriegt man es denn hin, in 50, in 100 Jahren durch Zusammenmorphung von verschiedenen Küchen und Regionen das bestmögliche Ergebnis hinzubekommen. Und ich finde, bei was Gewürze angeht, was ja als Begriff auf diesem Zettel stand, da haben wir einfach wirklich nicht so viel Peil, was die Gerichte angeht, selbst französische Küche. Und da würde ich mir wünschen, dass man sich mehr inspirieren lässt in eigentlich fast allen anderen Ländern außerhalb von Europa.
Ich stelle jetzt einfach mal dagegen, ob das stimmt, weiß ich nicht, müsste ich mal länger drüber nachdenken, aber vielleicht ist was dran, dass es doch irgendwie aber auch reizvoll ist, dass die Dinge sich so sehr voneinander unterscheiden, ohne dass man eine Gewichtung vornimmt. Also ich möchte die französische nicht über die indische Küche stellen damit, aber ich möchte sagen, dass es mich vielleicht irgendwann langweilen würde, wenn ich wüsste, dass immer gleich auch Kurkuma, also du weißt, worauf ich hinaus will.
Ja, also ich glaube, dass es aber passiert. Also du machst es vielleicht nicht, aber wir leben in einer Gesellschaft. Ich denke da in letzter Zeit viel drüber nach, weil ich immer wieder höre, wie sich Leute drüber aufregen, dass ein Döner inzwischen in Deutschland 8 Euro kostet, an manchen Stellen. Und ich glaube, man regt sich nur so sehr drüber auf, weil man es gewohnt ist, für den Döner 3,50 zu bezahlen. Und das Lustige daran ist, dass ich neulich so richtig realisiert habe, es ist alles teurer geworden, aber es ist nicht alles dreimal so teuer geworden. Das heißt, was hat sich verändert? Warum kostet der Döner jetzt in Deutschland so viel? Natürlich, weil alles teurer geworden ist und weil die Menschen sich gesagt haben, ey, wir wollen nicht mehr krass unterbezahlt werden, sondern wir wollen mit diesem Essen so viel verdienen, wie auch der Italiener, die Italienerin um die Ecke für die Trüffelpasta nehmen kann. Weil da ist es völlig in Ordnung, 15 Euro für die Trüffelpasta zu zahlen, was am Ende auch nur ein Gericht ist. Und ich habe mal von jemandem gehört in meinem Umfeld, aber ich zahle doch nicht für einen Döner 8 Euro. Und da ist für mich Rassismus drin. Da ist für mich drin zu sagen, dieses Gericht hat nicht 8 Euro zu kosten. Dieses Gericht hat 3 Euro zu kosten.
Würdest du das bei dem Hotdog auch sagen?
Ja, ein Hotdog ist jetzt für mich nicht so ein, das finde ich, ist jetzt kein gängiges Gericht hier, wo die Leute vorher schon irgendwie immer, wir haben keine Hotdog-Kultur in Deutschland, aber wenn du es gleichsetzt mit zum Beispiel einem Burger, dann würde ich sagen, ist es inzwischen mehr in Ordnung für einen Burger. Es gibt diese Burgerketten, wo dann der Fancy-Burger 15 Euro kostet inzwischen. Aber bei einem Döner ist man immer noch, gibt es immer noch so Bilder überall, wo man sagt, ja, hier, damals hat er noch 3,50 gekostet und so. Und da würde ich sagen, das ist Rassismus, wenn Menschen, die in unserem Land leben, Einwanderungsgeschichte haben, darüber reden und sagen, hey, ich spüre diesen Rassismus auch, was Essen angeht und ich würde mir wünschen, dass es anders ist. Ich finde es okay, dass der Döner 8 Euro kostet, weil ich finde es auch okay, für die Trüffelpasta oder für die, weiß ich jetzt nicht, Carbonara 12 Euro zu zahlen. Für eine Carbonara 12 Euro ist okay, aber Döner ist nicht okay. Und solange beispielsweise die AfD über den Döner so redet und es diesen Spruch gibt, Nazis essen heimlich Döner, weil Döner essen ist ja eine Sache, die man nicht machen soll, hat der Döner noch ein Problem in unserem Land. Und er hat, finde ich, aus meiner Sicht auch im Pricing ein Problem, weil ich finde, für die Masse an Essen, die man bekommt, da ist Fleisch mit drin, fände ich es völlig in Ordnung, wenn der so viel kostet wie die Carbonara. Aber man hat eben bei dem einen diesen guten Background, wo die Deutschen sagen, ja super, Italien, Urlaubsfilling, aber für einen Döner möchte ich nicht mehr als 3,50 bezahlen.
Okay, können wir uns denn dann darauf einigen, dass wir dann aber auch, wenn wir für einen Döner 8 Euro zahlen, dass es dann auch wirklich gutes Biofleisch ist, was es ja nicht ist in der Regel.
Ja, ich finde, darüber kann man total sprechen und kann sagen, das muss sich, und ich finde, das hat sich inzwischen auch total verändert, zumindest in Berlin. Berlin ist eine Dönerstadt, wo man das total merkt, dass man sich es halt bei 8 Euro dann auch nicht mehr erlauben kann, dass das Fleisch einfach, und das hat man ja ehrlich gesagt echt noch oft, diese Situation, dass man Dönerfleisch probiert und man denkt sich, das schmeckt einfach. Man schmeckt, dass das kein gutes Fleisch ist und man will das eigentlich nicht weiter essen. Aber ich habe inzwischen auch viele Dönerläden, wo ich sagen würde, die achten da extrem drauf. Die schreiben sogar hin, wie hoch ist der Anteil von welchem Fleisch, das da drin ist. Und da würde ich sagen, hey, ist doch super, wenn sich das in allen Bereichen verbessert und wir da hinkommen, dass man dann eben auch die Bringschuld hat, die man hat, wenn man ein Gericht für 8 Euro anbietet. Und ich mag das irgendwie und ich möchte gerne so ein bisschen mehr selbst drauf achten und daher kommen wir ja, kann Essen rassistisch sein und kann das rassistische Klischees erfüllen und kann man irgendwas dagegen machen? Und ich würde sagen, dass wenn wir über die Verwendung von Gewürzen sprechen, wenn wir über die Verwendung von anderen Küchen sprechen, dann kann jede Person, mich mit eingeschlossen, da noch ganz viel lernen, weil ich merke, dass Rassismus jetzt nicht plötzlich bei der Küche aufhört, sondern es geht da eigentlich weiter und man kann schon viel dafür tun, um da was zu tun.
Wir kommen jetzt mal zu einer Rubrik. Entweder oder. Ich weiß, wie du auf das Erste reagierst. Rote Beete.
Nein.
Findest du total überschätzt, ne?
Finde ich wirklich Quatsch. Also mag ich einfach nicht diesen erdigen Geschmack. Aber ich verstehe, warum Leute das mögen. Also bei Kürbis verstehe ich es überhaupt nicht. Kürbis ist für mich einfach nur eine Dekoration im Herbst. Und ich finde es komisch, dass Leute das essen. Bei Rote Beete kann ich total verstehen, warum Leute das mögen, wenn sie diesen erdigen Geschmack mögen.
Rosenkohl?
Ja.
Grünkohl?
Ja.
Rotkohl?
Ja.
Aal?
Ja.
Meeresfrüchte?
Ja.
Kapern?
Nein.
Koriander?
Nein.
Oh, interessant. Ah. Interessant. Das ist, also finde ich gut mal als Gegengewicht, weil alle sagen bei Koriander, natürlich, je mehr, desto besser. Oh, Koriander, nee, auf jeden Fall. Ah. Mhm.
Ich aber auch wieder Geschmackssache. Ich kann verstehen, dass es Leute mögen, mir schmeckt es einfach nicht. Und ich finde, in Berlin wird es irgendwie bei jedem asiatischen Essen kommt noch so ein halber Bund Koriander drüber. Das ist wirklich, also ich will immer nicht so mit Extrawürsten bestellen, aber das finde ich wirklich, wenn man kein Koriander mag, ist es wirklich abenteuerlich.
Ja. Oliven.
Ja.
Innereien.
Ja.
Lakritz.
Ja.
Wahnsinn. Gurken.
Ja.
Rosinen.
Ja.
Kümmel.
Ja.
Bist du lieber Gast oder lieber Gastgeberin?
Eher Gastgeberin.
Bist du eine Apfelschneiderin oder eine Apfelbeißerin?
Schneiderin.
Bist du eine Eierköpferin oder Eierpoolerin?
Ich bin eine Eierschalen-Sollbruch-Einstellerin. Es gibt ein Gerät, das finde ich wirklich gut. Das heißt
zum Fallen lassen, genau, mit diesem Gewicht.
Und das heißt Eierschalen-Sollbruch-Ersteller.
Das muss eine deutsche Erfindung sein.
Ja, auch Sollbruch-Ersteller. Das finde ich so lustig, weil da soll ein Bruch entstehen.
Ja, ja.
Und der entsteht so akkurat, dass es mich glücklich macht, wenn ich da diese Murmel fallen lasse und dann klickt es und das Ei wird so wie unter so einer Guillotine einmal geteilt. Ja.
Und bist du eine Butterschneiderin oder eine Butterstreicherin?
Schneiderin.
Kaffee oder Tee?
Tee.
Sushi oder Fondue?
Sushi.
Wasser oder Saft?
Wasser.
Erdbeeren oder Himbeeren?
Erdbeeren.
Joghurt oder Pudding?
Pudding.
Typ Banane oder Zitrone?
Banane.
Walnüsse oder Erdnüsse?
Walnüsse.
Junger oder alter Käse?
Alter.
Welcher?
Époisse finde ich wirklich, wirklich lecker und ansonsten ganz klassisch Parmesan. Sascha hat mir mal ein Parmesanrad zu Weihnachten geschenkt.
Nein, und so ein großes?
Ja, so ein ganzes. Ich weiß auch nicht warum, aber ich habe es auch nie geäußert, dass ich das will. Und es war das lustigste, dümmste Geschenk, das ich je bekommen habe. Und wir hatten so eine Freude daran, weil wir eine Riesenparty gemacht haben. Für alle Freunde, wo ich einmal so wie in so einem italienischen Restaurant Pasta aus dem Parmesanbleib gemacht habe.
Mit Trüffeln drüber.
Und dann haben wir bei diesem Fest allen Freunden so eine unfassbar große Menge an Parmesan geschenkt und es waren viele Leute da. Wir haben immer noch was eingefroren. Ich verschenke das immer noch, frage so meine Eltern, mein Bruder, fragen, hast du wieder Parmesan? Wir haben jetzt unser Stück wieder weg. Das ist so viel. Ich frage mich, ob Sascha irgendwann ein zweites Rad gekauft hat, weil wir haben so viel Parmesan immer noch. Und der hat ihn gekauft, da war der 36 Monate alt und es war vor anderthalb Jahren. Mhm. Also wir haben jetzt auch so einen Reifegrad an Parmesan, den man gar nicht kaufen kann, der so lecker ist. Also es war eine tolle Idee. Es war völlig übertrieben, aber eine tolle Idee.
Dreimal. Dreimal wird es Toast Hawaii live on stage, also auf einer Bühne geben. Und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr dabei wärt, wenn sie dabei wären. Und apropos dabei, mit dabei sind die tollsten Gäste, die man sich vorstellen kann. In Berlin am 27. Mai sind das Laura Larsson und Linda Zabakis. In Köln am 14. Juni Annette Frier und Martin Rütter. Und in Hamburg am 24. Juni Guido Maria Kretschmer und Micky Beisenherz. Die Daten und die Karten findet ihr unter bettinarust.de. Dann gehen wir jetzt raus, wie wir aus einem Essen gehen würden, nämlich mit sowas wie Dessert. Was nimmst du? Nimmst du eine Käseplatte, nimmst du ein Espresso, nimmst du einen Schnaps? Und zum Schluss das Dessert.
Ich war mal in Holland und da kann man in Cafés einen 12-Teile-Teller bestellen, wo von einem Stück Torte, von 12 Torten ein Stück abgeschnitten wird von einem Kuchen. Also man kriegt dann wirklich die Ecke. Das finde ich so genial, weil ich mag süße Desserts und ich liebe das Auswahl zu haben. Ich mag zum Beispiel nicht so ein Pot Creme Brûlée zu essen. Ich finde, nach dem zweiten Löffel hat man verstanden, wie Creme Brûlée funktioniert und will davon nichts mehr.
Deswegen, das sehe ich anders, aber gut.
Okay, ich hätte gerne, also ich mag, in Deutschland gibt es manchmal, da heißt es dann Dessert-Variation. Und dann ist das meistens ein Schokoladenkuchen, Panna Cotta und Creme Brûlée oder irgendwie sowas oder Mousse Schokolade. Ich fände es aber toll, wenn das in kreativer und in noch mehr Auswahl, ich hätte gern 5 oder 6 Auswahlformen. Ich glaube, dass das total machbar wäre in der Küche, wenn man das diese Teller schon präpariert in so kleinen Gläschen oder irgendwie so oder dann so mit rausschöpfen, dass es dann sieht vielleicht nicht super appetitlich aus, aber man hat diese Auswahl. Das fände ich toll, wenn das kommen würde in Deutschland. Vielleicht muss ich da irgendwie auch das selber mal ins Leben rufen oder so. Es ist wahrscheinlich mega viel Aufwand und so, dann trotzdem, wenn man so 8 Desserts vorbereiten muss, aber ich fände es toll, wenn das angeboten werden würde, weil ich Auswahl liebe und da so reinzutauchen.
Oh, ich würde mir vor allen Dingen wünschen, dass du, wie auch immer das aussehen könnte, als Pop-up, als einmal pro Woche, als eine Woche pro Monat oder wie auch immer, du bist ja jetzt erstmal damit beschäftigt, sehr kleine Kinder zu haben, aber die Vorstellung, dass du ein Restaurant mitführst oder ein Bistro oder tagsüber einfach, dass man kommen kann und essen kann, was du da zubereitest und was du dir einfallen lässt. Oh. Ist das in deinen kühnsten Träumen? Wäre das eine Option?
Also ich weiß, dass in diesem Bereich meine Bestimmung liegt. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie das aussehen wird, ob ich da irgendwann mal irgendwann einen Kuchen mache oder irgendwas
dabei
erfinde.
Ist doch Backen sagst du, ist gar nicht so sehr dein Ding. Aber
nee, ist gar nicht so sehr mein Ding, aber vielleicht komme ich irgendwann auf was, wo ich denke, das ist so toll, dass ich es teilen will und dann kriegt man das irgendwie hin. Ich kann es noch gar nicht richtig sagen, aber ich weiß, dass das der Bereich ist, der mich so von den Leidenschaften einfach glücklich macht. Der erfüllt mich und ich hoffe, dass ich da in meinem Leben noch viel mit zu tun haben werde. Ich weiß nicht, ob man die Leidenschaft zum Beruf machen sollte. Manchmal ist es ja auch toll, dass man, also ich höre von vielen KöchInnen, dass die sagen, es ist halt nicht mehr so mega, wenn man das 8 Stunden jeden Tag machen muss oder meistens ja keine 8 Stunden, sondern eher 14. Das weiß ich auch nicht, aber ich würde mir wünschen, dass ich da noch irgendwas mache, weil da so sehr meine Begeisterung drin liegt und ich mir denke, es wäre doch cool, da noch mehr Leute zu begeistern, dass das eigentlich eine Sache ist, die Spaß macht und die, die einen erfüllt.
Es war erfüllend und inspirierend. Vielen Dank für all deine Geschichten, liebe Jule.
Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Toast dabei ist eine Studio Bummens Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Dieser Podcast wurde präsentiert von DM Bio.